Wenn das Finanzamt einmal anklopft. Und damit herzlich willkommen zur neuen Finanzinsider Podcast Folge. Und ich habe neulich eine Instagram Story gemacht, wo ich gesagt habe, dass ich im letzten September meine allererste Betriebsaußenprüfung bekommen habe, beziehungsweise meine erste Betriebsprüfung im umgangssprachlichen Jargon. Und da habe ich gefragt, ob ihr davon Insights wollt. Und über 2000 Leute haben Ja gesagt, deswegen ich gedacht habe, okay, ich werde dazu jetzt mal eine Podcast Folge aufnehmen. Und was soll ich sagen? Here we go, hier sind wir. Letztes Jahr im September habe ich Post von meinem damaligen Steuerberater bekommen, beziehungsweise ein E-Mail. Hey Flo, du hast eine Außenprüfung, ist erstmal nichts Schlimmes, aber wir müssen da jetzt ein bisschen was abarbeiten. Und dann habe ich jetzt so gedacht, okay, Außenprüfung hört sich jetzt noch nicht so schlimm an wie eine Betriebsprüfung, ist bestimmt irgendwie nur so ein, zwei Nachfragen. Aber es war tatsächlich eine vollständige Betriebsprüfung. Natürlich war so der erste Moment so ein Schock, so nach dem Motto, hey, Mist, ich habe zwar meine Steuern, zumindest dachte ich das. Es gab vorab, Spoiler-Alarm, schon mal ein paar Dinge, die man natürlich im Nachgang besser machen konnte. Ich werde dazu auch nochmal ein YouTube-Video machen, welche Punkte das waren und das natürlich heute auch erzählen. Aber grundsätzlich war natürlich erstmal so, scheiße, jetzt habe ich dieses Stressthema auch noch auf dem Schreibtisch. Und ich bin trotzdem jetzt nachblickend oder rückblickend froh, dass es so passiert ist, weil auch ein paar Sachen einfach ja gezeigt worden sind, wo ich gesagt habe, okay, die muss ich besser jetzt ändern, bevor ich jetzt in diesem Jahr oder wahrscheinlich im nächsten Jahr meine GmbHs gründe und so. Und dementsprechend habe ich dadurch einiges gelernt und bin ja einfach froh, dass das nachher so dann doch gekommen ist und dass es heute passiert ist und nicht erst in 3 Jahren und ich dann noch mehr, ich sag mal, ins Messer gelaufen bin. Also, das war erstmal die Nachricht, das war erstmal das Thema und ich habe gedacht, okay, was machst du jetzt? Alles zusammengesucht, also bei einer Betriebsprüfung läuft das halt so ab, dass ihr eine Nachricht bekommt, was der Prüfer alles haben will, also welche Jahre. Bei mir waren das die Jahre 2020, 2021 und 2022, das bedeutet halt 3 Jahre insgesamt. Ich glaube, 3 Jahre ist immer das Maximum, was die als erstes prüfen und wenn die da natürlich viel finden, dann können die, glaube ich, auch noch weiter zurückgehen oder auch die kommenden Jahre noch prüfen. Und so weiter. Und dann habe ich natürlich erstmal alles zusammengesucht, alles dahin geschickt und dann war erstmal lange Zeit nichts. Also es hat wirklich lange gedauert und ich habe ein, zwei Leute um mich rum, die teilweise Personalleiter waren in einer großen Aktiengesellschaft, wo sie sagten, hey, bei uns war es nach 2 Wochen erledigt. Hat natürlich dann meine Konfidenz da drin, also meine Überzeugung, dass alles so richtig ist, natürlich nicht bestärkt. Aber es ist einfach so, dass die, glaube ich, anderen größeren Fischen hinterhergelaufen sind. Weil bei mir war natürlich auch so der erste Gedanke, hey, wieso ich denn jetzt? Weil ich bin zwar seit 12 Jahren selbstständig und 2020, 2021 und 2022, würde ich sagen, waren geschäftlich, umsatztechnisch noch meine besten Jahre, weil ich da halt noch voll in meinem alten, ich sag mal, Geschäftsmodell, in meiner alten Selbstständigkeit drin war und danach halt vieles umgestellt habe. Und dann ist es halt so, dass es umsatztechnisch erstmal runtergeht und dann wieder hoch. Und ich wollte letztes Jahr auch schon im Herbst darüber reden. Ich wollte da Stories drüber machen. Ich wollte euch damit komplett mitnehmen. Aber weil es halt meine erste Prüfung war, und ich auch wusste, dass die halt auf meinen Social-Media-Account schauen, weil die das reingeschrieben haben, habe ich ja halt gesagt, okay, ich lasse es jetzt erstmal sein, weil ich wusste ja auch nicht, was da nachher noch kommt. Aber jetzt kann ich da komplett drüber sprechen, weil das Ganze ist abgeschlossen. Und dann möchte ich euch natürlich auch teilhaben lassen, was da so gewesen ist. Und wenn ihr vielleicht selbstständig seid oder euer Freund, eure Freundin oder ein Bekannter von euch, dass ihr ein paar Nuggets heute mitnimmt, dass ihr diese Fehler nicht macht. Okay, also erste Frage war grundsätzlich, wieso ich? Und meine Antwort darauf weiß ich heute schon. Ich glaube, dass es entweder so gewesen ist, dass es wirklich Zufall war, weil die Prüfer dürfen das natürlich nicht sagen. Ich habe natürlich gefragt, weil normalerweise müsst ihr euch das vorstellen, erst wenn ihr wirklich, ja, wirklich richtig, richtig riesige Fische seid, dann gehen die auf euch los. Oder, klar, Thema Influencer kann ein Punkt gewesen sein, war damals auch die Vermutung von meinem damaligen Steuerberater, einfach weil ich eine sehr große Reichweite habe. Das geht nicht am Finanzamt dran vorbei. Und jetzt kam witzigerweise gestern oder so eine Meldung raus, dass irgendwelche Influencer mit 300 Millionen, dass der Staat da hinterhergehen möchte. Und ja, wahrscheinlich entweder da auch aufgeploppt. Witzigerweise ist natürlich, ich bin irgendwie erst selbstständig gewesen, dann war ich bin als Finanzberater selbstständig gewesen. Und dann bin ich irgendwie zum Influencer, ja, irgendwie zum Teil geworden. Und ist natürlich eigentlich witzig. Also ist natürlich cool oder für das Finanzamt wäre es wahrscheinlich cool gewesen, wenn sie gesagt hätten, yo, den kriegen wir jetzt mal richtig dran, der macht bestimmt richtig Schmuh. Ich bin aber ein sehr, sehr korrekter Mensch, was das immer angeht, gewesen und dementsprechend war nachher auch nicht so viel zum Holen fürs Finanzamt. Dennoch ein bisschen was war da, aber das ist mal so, wie die auf mich gekommen sind. Und eine andere Theorie von mir ist, dass mich jemand angeschwärzt hat, weil es, ihr müsst euch folgendermaßen vorstellen, wenn ihr so einen großen Social-Media-Account habt, dann gibt es auch Leute, die es nicht so cool finden. Und dann gab es tatsächlich auch im alten geschäftlichen Kontext da ein paar Reibereien mal. Wenn man das von oben sich anschaut, also nicht von oben als irgendwie Thron oder so, sondern von oben diese ganze Situation, man weiß, dass diese Menschen teilweise viel, viel aus Neid agiert haben. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das halt so ein Schritt war und gedacht wurde, hey, jetzt stellen wir dem mal ein Beinchen, was nachher mir auch irgendwie nur was geholfen hat, als statt geschadet, wenn es denn dann so gewesen ist. Okay, Ja, dann gingen einige Tage ins Land und dann wurden ein paar Sachen moniert. Es waren ein paar Sachen, die angegeben worden sind, die nachher auch zu dem Punkt geführt haben, dass ich jetzt natürlich Steuern nachzahlen muss. Zum einen war es einmal aber der allererste Fehler, der aufgetreten ist, und das war eigentlich so der größte, war, dass 3.500 Euro knapp nicht als Einnahmen versteuert worden sind. Und natürlich kann man sich jetzt fragen, hey, wie kann das passieren? Habe ich mich auch gefragt. War tatsächlich damals ein Buchungsfehler von meinem Steuerberater, mit dem ich nicht nur aufgrund dessen, sondern auch aufgrund anderer Themen heute nicht mehr zusammenarbeite. Aber das ist natürlich eine Geschichte. Man lässt einen Steuerberater einen Jahresabschluss machen und denkt, okay, das wird schon alles richtig sein. Und dass man da einfach ja 3.500 Euro nicht bucht, obwohl, und das war jetzt schon mal die erste Sache, ich getrennte Konten hatte. Ich hatte das die ersten Jahre der Selbstständigkeit nicht. Heißt, wenn ihr euch selbstständig macht, Konten kosten online nichts mehr. Ihr könnt Geschäftskonten eröffnen, auch for free. Trennt unbedingt eure Konten. Ja, also nehmt euer Privatkonto her, nehmt da 3.000, 4.000, 5.000 Euro, was ihr am Anfang braucht für geschäftliche Ausgaben und so. Zahlt die einmal auf dieses Konto ein, sagt das Privateinlage, und dann kauft geschäftliche Sachen nur von diesem Konto und lasst Einnahmen auch nur auf dieses Konto buchen. Weil ihr müsst das zwar als Einzelunternehmen nicht, ich bin noch Einzelunternehmer mit zwei Unternehmen, aber es hilft nachher zum einen für den Steuerberater auch bei so einer Prüfung, ist es natürlich mega hilfreich. Und da ist es halt einfach so, dass mein Steuerberater einfach ja Einnahmen nicht gebucht hat oder seine Angestellten Einnahmen nicht gebucht haben. Und das ist mir jetzt noch aufgefallen, das muss jetzt alles noch nachkorrigiert werden, auch Ausgaben nicht verbucht hat. Das heißt, durch diese Betriebsprüfung sind meine Bücher quasi auf und ich kann jetzt halt noch sagen, hey, wir haben aber noch ein paar Ausgaben, die nicht gebucht worden sind. Und wir reden da, glaube ich, ich habe nur überschlagen von 4.000, 5.000 Euro. Bedeutet witzigerweise, dass ich wahrscheinlich nachher durch diese Betriebsprüfung sogar Geld wiederbekomme, weil mein Steuerberater halt Einnahmen nicht verbucht hat. Das ist ja prinzipiell, wenn es nicht aufgeflogen wäre, was Gutes. Aber er hat, also was Gutes im Sinne von, es ist Beschiss für den Staat, das darf man nicht. Aber wenn ich jetzt keine Betriebsprüfung bekommen hätte, wäre das nicht aufgefallen. Ja, das ist auch so eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Wenn ihr dem Steuerberater sagt, also eurem Steuerberater, hey, das ist geschäftlich gewesen, das setzt sich ab, dann macht ihr das erstmal, bucht das auch rein als Ausgabe. Aber wenn ihr halt irgendwann eine Prüfung bekommt, dann kann das Ganze halt reverse gehen. Ja, das ist ganz, ganz häufig so bei Bewertungsbelegen. Ja, wenn ihr mit Geschäftspartnern und so essen geht, dann sind 70% abzugsfähig und viele füllen die aber nicht aus. Und einige Steuerberater buchen diese Bewertungsbelege trotzdem. Wenn die aber nicht ausgefüllt werden, dann kann das Ganze natürlich rausfliegen. Und hier auch wieder was ganz Wichtiges zu beachten. Ich habe auch dadurch vertriebliche Tätigkeit mit Kunden, Mitarbeitern und sowas essen gewesen. Und ich habe ein Fahrtenbuch geführt. Ja, Fahrtenbuch ist das nächste Thema, wo das Finanzamt sehr, sehr viel drauf schaut. Mit dem Fahrtenbuch seid ihr eigentlich relativ safe. Vor allem, ich habe so eine App, die archiviert nach 7 Tagen automatisch die Fahrten als Privatfahrt. Und dementsprechend ist das dann nachher alles Finanzamt sicher. Bei der 1%-Regelung sind die, glaube ich, dann nochmal genauso entspannt. Aber Fahrtenbuch muss halt sauber sein. Und da fängt der Teufel halt schon im Detail an, weil ich musste alles offenlegen. Ich musste die Fahrtenbücher logischerweise offenlegen. Ich musste offenlegen, was ich für Kooperationen gemacht habe. Das ist jetzt für Leute, die hier Content Creator sind oder werden wollen oder selbstständig sind im dem Bereich auch nochmal wichtig, die Kooperation machen. Und ich musste einfach wirklich alles zeigen, was irgendwie bei mir angefallen ist. Und natürlich, wenn ich jetzt mein Fahrtenbuch offenlege und ich habe einen Bewertungsbeleg, Beispiel, ich bin jetzt mit, keine Ahnung, Max Mustermann essen heute Abend und schreibt ihn auf den Bewertungsbeleg drauf, dass ich den bewertet habe, dass ich quasi diese Ausgaben als Geschäftsausgabe abziehe zu 70%. Zu 100 geht tatsächlich an der Stelle einfach nicht, weil ihr müsst euch vorstellen, man muss ja selber auch so essen und sonst würde jeder Unternehmer einfach jeden Tag irgendjemand zum Essen einladen und würde dann nur auf Kosten des Unternehmens essen, aber er müsste sich ja privat auch ernähren, deswegen kann man nur 70% absetzen. Und dann sollte natürlich in dem Fahrtenbuch auch die gleiche Person stehen. Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel schreibt, hey, Privatfahrt und ihr setzt dann Essen ab, dann sagen die, irgendwas passt da nicht zusammen. Und da habe ich halt natürlich immer extrem darauf geachtet, das richtig anzugeben. Und deswegen wurde auch tatsächlich kein einziger Bewertungsbeleg bei mir rausgeschritten. Und das Fahrtenbuch, also das Auto, war auch kein Thema. Ja, so was ein Thema gewesen ist, was zu einem Thema wurde, ist das Thema Rechnungsnummern. Ich habe damals mal Webseiten gemacht für Unternehmen. Ich habe die Unternehmen beraten im Bereich Marketing, Werbeanzeigen schalten auf Meta und Facebook und sowas. Und dann war das zu der Corona-Zeit und ich habe auch eine Diskothek betreut. So, diese Diskothek hatte einen 6-Monats-Vertrag mit mir, das heißt 6 Rechnungen, die ausstehen. Und nach 2 Monaten, weil dann ja Corona kam, die Diskothek war zu, meinte diese Firma, diese Diskothek, ja, wir zahlen jetzt nicht mehr, auch wenn es halt für mich eine einkalkulierte Einnahme gewesen ist. Ich viel mehr Kosten hatte damit nachher, weil ich ja auch einen Mitarbeiter hatte, der damit mit betreut werden musste. Und die haben einfach nur 2 von 6 Rechnungen bezahlt. Ich habe damals aber in meinem jugendlichen Leichtsinn einfach gesagt, okay, ich halte diese Rechnungsnummern einfach frei und habe die halt aber nie gestellt. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, ich hätte irgendwie Rechnungsnummer 10 und 11 und 12, 13, 14, 15 oder so waren dann in dem Jahr für dieses Unternehmen für die nächsten Rechnungen sozusagen reserviert, weil ich dachte, okay, komm, kriegen sich bestimmt wieder ein und dann passt das alles. Und ich habe dann die nächsten Rechnungen mit der Rechnungsnummer 17 weitergestellt. Das heißt, diese Rechnung dazwischen, die gab es nicht. Das ist dem Finanzamt aufgefallen bei der Prüfung. Die haben halt gesagt, hey, okay, wo sind diese Rechnungen hin? Du hast es bestimmt irgendwie bar vereinnahmt. So, und ich habe halt das Geld nicht vereinnahmt, weil dieser Mensch auch dafür bekannt ist, dass er mal Rechnung nicht bezahlt. Und müsst ihr euch jetzt vorstellen, dass das Finanzamt daraus nachher gesagt hat, hey, du hast deine Rechnungsnummern nicht fortlaufend geführt. Das ist alles irgendwie durcheinander. Da fehlen 4 Rechnungen. Wir schätzen jetzt einfach. Und dann haben die mir halt so einen Hinzugewinn geschätzt, weil ich halt keine fortlaufenden Rechnungsnummern hatte. Und das wurde deswegen zum Problem, weil ich die damals noch mit Word geschrieben habe. Jetzt sagt ihr vielleicht, ja, wieso macht man das? Naja, gut, wenn man gerade so Mitte 20 ist, anfängt mit seiner Selbstständigkeit, dann, ja, dann denkt man da nicht dran. Genauso wenig, wie wenn ich Rechnungen, also das nicht bekommen habe, richtig wäre es gewesen, ich hätte diese Rechnung gestellt, hätte am besten ein Buchhaltungsprogramm genommen wie Zendesk oder LexOffice oder sowas, dann passiert das sowieso schon mal nicht mit den fortlaufenden Rechnungen. Und wenn ihr mal eine Rechnung nicht habt, die nicht bezahlt wird, dann ist es auch total wichtig, dass die storniert wird. Weil ich habe zum Beispiel Rechnung gestellt und die hat dann ein befreundeter Unternehmer nicht bezahlt, weil der hat sein Unternehmen wieder zugemacht. Das waren irgendwie 180 Euro oder irgendwie sowas. Und dann habe ich ja gesagt, okay, das war jetzt 2019, glaube ich, schon, das war halt noch vor der Prüfung, aber da habe ich das halt auch nicht gemacht und dann habe ich ihm halt gesagt, hey, pass mal auf, brauchst nicht bezahlen, passt schon, ne? So, scheiß auf die 180 Euro und diese Rechnung habe ich aber nicht storniert. Das heißt, wenn ich diese Rechnung ausstelle und das Finanzamt diese Rechnung halt sieht, dann, und ich keine Einnahme habe, keine auf dem Konto, dann gehen die davon aus, ich habe das Geld vielleicht in bar bekommen. Ist ja auch logisch. Ich meine, ich habe noch nie Bargeldgeschäft gehabt, weil ich immer alles digital gemacht habe, aber das weiß das Finanzamt ja nicht. So, dementsprechend muss man immer, wenn man Rechnung schreibt und das Geld nicht bekommt, sei es aufgrund Zahlungsausfall, was auch immer, wieder Stornos für diese Rechnung schreiben. Ganz, ganz wichtig. Merkt euch das. Nutzt einfach ein Buchhaltungsprogramm. Dann habt ihr schon mal die erste Sache umschifft, dass ihr halt fortlaufende Rechnungsnummern habt. Macht nicht so einen Blödsinn wie Nummern reservieren. Und wenn ihr Rechnung habt, wo ihr das Geld nicht bekommen habt, dann storniert die. Und ja, dann weiß das Finanzamt nachher auch Bescheid, okay, das Geld wurde irgendwie nicht bar vereinnahmt oder so. War ein ganz, ganz wichtiges Learning für mich. Dann gab es ein weiteres Thema und zwar das Thema Umsatzsteuer. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen, wir zahlen ja als Konsumenten die Mehrwertsteuer auf Produkte, das heißt, die kosten nicht 100 Euro netto und im Verkaufspreis sind die dann bei 119 Euro. Und als Konsument musst du diese Steuer zahlen und als Unternehmen kannst du diese Steuer, musst du die zwar vereinnahmen, das heißt, deine Produkte werden teurer logischerweise und deine Dienstleistung, aber auf der anderen Seite kannst du die Umsatzsteuer dann auch wieder ziehen. Was meine ich als Beispiel? Sagen wir, ich habe eine Unternehmensberatung, das ist kein Kleinunternehmen, da wurden die Grenzen mittlerweile auch angepasst. Ja, also ihr könnt, wenn ihr irgendwie nur 10.000, 15.000 Euro Umsatz, ich glaube, das wird auf 50.000 erhöht, im Jahr macht, könnt ihr als Kleinunternehmer regeln, dann müsst ihr keine Umsatzsteuer auf eure Rechnung schreiben. Das hilft halt gerade beim Start von einem Unternehmen, weil ihr dann halt eure Produkte nicht so teuer habt. Wenn ihr ein B2C verkauft, also an Endkonsumenten, wenn ihr aber an Unternehmen verkauft, ist es nachher mit der Umsatzsteuer egal, weil die wieder ziehen. Weil, sobald ihr Umsatzsteuer pflichtig werdet und die Umsatzsteuer quasi auf eure Rechnung draufschlagen müsst, könnt ihr das Ganze auch wieder absetzen. Und ich habe zwei Unternehmen. Ich habe einmal das Versicherungsunternehmen, das Finanzunternehmen, was Finanzberatung macht und gemacht hat. Und ich habe auf der anderen Seite Finance mit Simple quasi neu gegründet. Das ist dieses ganze Social-Media-Thema, worüber man Kooperationen machen kann. Das war damals tatsächlich auch die ganze Thematik. Früher hieß das Unternehmen Website Remake. Das war quasi einfach für Webseitenerstellung und sowas. Ich habe halt immer schon so einen digitalen Hang auch zu Social Media und so gehabt und habe halt schon seit längerer Zeit zwei Unternehmen. Und ich habe damals bewusst auf die Kleinunternehmerregelung verzichtet, weil ich halt mit Unternehmen gearbeitet habe, für die Webseiten erstellt habe, die sowieso die Umsatzsteuer hatten. Und ich halt gesagt habe, okay, ich habe dadurch keinen Nachteil oder keinen finanziellen Vorteil. Ich hatte zwar mehr Aufwand, aber auf der anderen Seite kann ich die Umsatzsteuer mir dann ja auch wiederholen, wenn ich zum Beispiel Equipment kaufe. Wenn ich zum Beispiel, ich habe eine Drohne damals gekauft. Ich habe dieses ganze Equipment hier gekauft, Mikrofon und sowas. Und dann konnte ich natürlich auch die Umsatzsteuer mir wiederholen. So, und jetzt halt Folgendes passiert. Ich habe im Jahr 2020, 21 und 22 Weiterbildungen gemacht. 2020 eine ziemlich große, die hat über 20.000 Euro gekostet netto. Brutto über 23.900 oder 800 logischerweise. Und die war aber rein für das Unternehmen, welches umsatzsteuerpflichtig ist. Ja, also ihr könnt euch ja vorstellen, wenn man 2020 eine Fortbildung macht, dann wirkt sich das ja nicht sofort aus. Das heißt, ich habe da sehr viel über Social Media gelernt, über Social Media Marketing, über Facebook Meta Werbeanzeigen und sowas. Und das war wirklich eine rein veranlasste Weiterbildung für das Unternehmen Finance Made Simple, damals Website Remake, weil es halt mehr oder weniger nur um Social Media Marketing ging. So, das Finanzamt hat jetzt aber gesagt, naja gut, du hast ja dadurch vielleicht auch dein Geschäft auf der anderen Seite verbessert. Das heißt, du hast dadurch Kunden gewonnen, du hast dadurch letztendlich mehr Umsatz gemacht in dem anderen und bedeutete dann fürs Finanzamt, dass sie halt gesagt haben, das ist nicht nur einem Unternehmen zuzuordnen. Das Problem war aber, das war nur für das eine Unternehmen. So, worum ging es dann? Die wollten halt, die haben halt gesagt, okay, weil wir das nicht genau nachvollziehen können, sagen wir jetzt einfach, wir teilen das nach Umsatz auf. Mein Versicherungsunternehmen hat damals viel mehr Umsatz gemacht, weil das halt schon seit fast 10 Jahren damals gab. Oder 8 zu dem Zeitpunkt, 8, 9, 10 Jahre, also 2012 angefangen, 2020, 8 Jahre, okay, passt. Ich habe natürlich nach 8 Jahren Businessaufbau mit dem Finanzberatungsunternehmen mehr Geld verdient, als ich mit dem Website Remake oder Finance mit Simple damals verdient habe, weil ich damit 2020 erst gestartet bin. So, und dann hat das Finanzamt halt gesagt, okay, du hast da mehr Umsatz gemacht, da weniger, wir teilen uns jetzt nach dem Umsatz auf. Sagen wir jetzt einfach pauschal Wert, keine Ahnung, 1/3 für das Finance mit Simple, wofür das eigentlich komplett gewesen ist, und 2/3 bei dem anderen. Und das Problem war aber, dass es halt wirklich komplett bei Finance mit Simple gewesen ist. Ja, und das war halt was, wo es dann nachher einfach drum ging. Also das war das Thema, diese 3.500 Euro nachversteuern. Das war sowieso klar, ne, habe ich eingesehen, weil da hat mein Steuerberater einfach missgebaut, das nicht gebucht oder sein Angestellter, ist ja völlig egal. Und dann halt diese Umsatzsteuerthematik. Das war auch das Gleiche mit einem Business-Bike-Leasing. Ich habe mir damals ein Business-Bike geholt. Und weil man, wenn man ein Bike-Leasing macht als Einzelunternehmen, braucht man halt ein Unternehmen, was schon ein bisschen länger gibt, damit die das Leasing halt durchwinken, weil Leasing ist ja nichts anderes als ein Kredit. Und dann habe ich damals gesagt, okay, ich nehme dieses Fahrrad jetzt und lass das über das Versicherungsunternehmen laufen. Das heißt, in dem Betreff stand halt Florian Hörning Finanzberatung und nicht das Website Remake oder Finance mit Simple. Und dann hat das Finanzamt halt gesagt, okay, wieso hast du denn da die Umsatzsteuer gezogen? Weil ich das aber aus geschäftlichen Zwecken tatsächlich nur für das Website Remake wiedergeholt habe. Ja, und das heißt, nachher wollte das Finanzamt einfach da die Umsatzsteuer teilweise wieder haben. Das wäre jetzt nicht so viel gewesen. Und ja, nachher läuft es dann so ab, wenn ihr mal sowas in sowas mal reinkommt, dass tatsächlich verhandelt wird. Ja, also ich habe meinen Steuerberater irgendwann aus dem Prozess ausgeschlossen, habe mir eine neue Steuerberaterin gesucht, mit der ich tatsächlich gerade das erste Mal auch sehr, sehr zufrieden bin, was die Steuerberatung angeht. Sabrina, wenn du es hörst, Dankeschön nochmal dafür deine Hilfe. Und ich habe mich dann auf diese Prüfung mit dem Finanzamt und seinem Vorgesetzten, also mit meinem Prüfer und seinem Vorgesetzten eingelassen, bin da hingefahren und ihr müsst euch wirklich vorstellen, es geht ja wirklich um ja Diskussion, Verhandlungen, wie auch immer. Und nachher war es einfach so, dass wir uns geeinigt haben, weil ich hätte das Ganze jetzt noch wirklich vorantreiben können mit Prozess, mit geht nachher vor Gericht, legt dagegen Einspruch ein. Aber ehrlicherweise ging es danach halt nicht um extrem viel Geld, verhältnismäßig gesehen. Und wenn ihr dann, also verhältnismäßig zur Arbeitszeit, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr alles durchgehen müsst, wenn ihr sagen müsst, hey, ich muss jetzt da die Umsatzsteuer rausziehen, weil, ne, also als Beispiel, meine Argumentation war halt einfach, hey, okay, wenn ihr jetzt sagt, das war nicht nur dem Unternehmen zuzuordnen, diese Weiterbildung, ich bin ja auch mit meinem Auto gefahren und jetzt zum Beispiel, ich habe mein Auto, darauf muss ich ja auch auf Sprit Mehrwertsteuer bezahlen, ich muss auf die Leasingrate, musste ich Mehrwertsteuer damals bezahlen, Versicherungssteuer, wobei Versicherungssteuer kann man sich, glaube ich, eh nicht wiederholen. Und jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Ich habe dann gesagt, naja gut, wenn ihr jetzt halt so anfangt und sagt, die Weiterbildung war auch für das Unternehmen, dann könnte ich auch sagen, naja gut, ich bin ja auch mit dem anderen Auto, also ich bin ja mit meinem Auto auch für das Unternehmen gefahren, was umsatzsteuerpflichtig ist. Das heißt, ich muss 1:1 alles nachgucken, wie viel bin ich gefahren. Wir können die Kosten komplett rausziehen, wir können gucken, wie viel Umsatzsteuer da rausgeht. Dann wären wir nachher wahrscheinlich bei plus minus null gewesen und ich wäre noch besser rausgekommen als jetzt, als mit diesem Deal. Aber mir war die Zeit viel, viel mehr wert, als dass ich sage, ich beschäftige mich damit jetzt noch 30 Stunden oder sowas, um da einfach nachher auf null zu kommen. Oder ich zahle halt jetzt nachher diese, ja, 1.000, 2.000, 3.000 Euro oder was es nachher sein werden nach. Wobei, wie gesagt, dadurch, dass ich auch noch Kosten geltend machen kann, wird sich das Ganze relativieren. Aber das war halt so dieser Ansatz dabei. Und das sage ich euch übrigens auch, das sage ich auch immer ganz viel in den Videos. Wenn ihr in einem potenziellen Part mehr Geld verdienen könnt, ja, so, keine Ahnung, ihr habt gerade irgendwie was, worüber ihr euch ärgert. Ihr seid, keine Ahnung, mit dem Auto irgendwo gegengefahren, Teilkaskoschaden, kostet 150 Euro. Anstatt dass ihr euch über diese 150 Euro jetzt 10 Stunden aufregt, geht lieber 10 Stunden weiter arbeiten, macht Überstunden oder was auch immer, dann habt ihr das Geld verdient oder wahrscheinlich schon viel eher wieder drin und es macht keinen Sinn. Und mir ist mittlerweile meine Zeit halt mehr wert als Geld, weil Zeit kriege ich nicht zurück, Geld kann man immer wieder bekommen und dementsprechend habe ich mich dann dafür dann auf diesen Deal letztendlich eingelassen. Was ihr daraus mitnehmen solltet, wenn ihr selbstständig seid oder das vorhabt zu werden oder irgendwie was in dem Bereich macht, schaut, dass ihr ein Rechnungsprogramm habt. Er nimmt Zendesk, nimmt LexOffice, ich habe jetzt auch keinen Empfehlungslink oder sowas, es gibt da viele verschiedene Tools und die sind auch in der Basisversion kostenlos. Ihr könnt auch über die Rechnung schreiben, E-Rechnung schreiben und so weiter und so fort. Ihr seid damit viel safer. Plus, getrennte Konten. Damit habt ihr schon mal ganz, ganz viel abgedeckt, weil ihr dann keine Fehler bei den Rechnungen machen könnt. Ihr könnt in der Regel auch keine Fehler bei der Umsatzsteuer machen, wenn ihr sowieso erstmal Kleinunternehmer seid. Und für mich war es aber nachher sehr, sehr lehrreich. Und das sind aber nachher Punkte, jetzt kann man sagen, ja gut, jetzt hast du 20 Minuten darüber geredet, ein Buchhaltungsprogramm zu verwenden. Das ist ja irgendwie Standard. Glaubt mir, es machen ganz, ganz viele Selbstständige nicht. Ich kenne bis zuletzt Leute, die machen über 100.000 Euro Umsatz im Jahr und die haben immer noch ein Konto für Privat und Geschäft, weil sie einfach Einzelunternehmen sind. Und dementsprechend sollte man das einfach sauber aufstellen. Und genau, wo es nochmal drum geht bei diesem ganzen Influencer-Part, darauf gehe ich ein bisschen mehr auf dem YouTube-Video ein, weil das gerade halt wichtig ist für viele Leute, die sich selbstständig machen, die Influencer sind, dass sie da keine Probleme bekommen. Und ja, ich hoffe, das schafft ein bisschen Transparenz, dass auch ich für sowas nicht gefreit bin, aber da tatsächlich eigentlich in meinen Augen alles richtig gemacht habe, auch wenn das Finanzamt bei Betriebsprüfung immer irgendwas finden muss. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.